Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Michel Ries.
SWR 1 Leute mit Nadja Brunkhorst. Sie ist Drehbuchautorin, Filmemacherin und Schauspielerin und als 13-Jährige vor vielen Jahren ist sie auf einen Schlag berühmt geworden in der Rolle der Christiane F., wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Schönen guten Morgen, Frau Brunkhorst. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Schönen guten Morgen.
Wie gut haben Sie geschlafen nach dem offiziellen Kinostart Ihres Films?
Naja, wenn ein Film startet, ist man immer nervös, glaube ich. Ich weiß nicht, wie gut ich geschlafen habe. Ich warte auf die Zahlen.
Der Film ist seit gestern offiziell in den Kinos. Waren Sie irgendwo bei der Vorführung mit dabei?
Ich war gestern leider nicht dabei, weil ich mich jetzt auf die Kinotour vorbereitet habe. Aber wir hatten Premiere am Wochenende, da war ich natürlich. Wir hatten sowohl Premiere in München als auch Berlin und Bozen. Es war ja schon eine kleine Tour. Kam sehr gut an, der Film, habe ich mich total gefreut.
Wie haben die Zuschauer reagiert?
Sehr viel gelacht.
Das ist doch schon mal schön, oder?
Wir müssen auch sagen, wie der Film heißt. Ja, Amelie rennt.
Amelie rennt, wir werden uns ausführlich drüber unterhalten. Okay. Ja. Also wenn gelacht wird, ist das ja schon mal gut. Heute gibt es eine Veranstaltung in Stuttgart. Da kann man sich den Film am Nachmittag angucken. Und Sie sind mit dabei, gucken ihn natürlich auch an. Und anschließend haben die Zuschauer dann die Möglichkeit, mit Ihnen zu diskutieren. Mit welchen Fragen rechnen Sie vor allem?
Das kommt auf den Beteiligten an. Also es kommt auch das Alter an. Die Kids fragen häufig, ja, wie alt ist die Darstellerin und hat die wirklich Asthma und so. Und die Erwachsenen, die interessieren sich mehr, welcher Berg war das? So, kann man da hingehen? Also weil sehr schöne Landschaftsaufnahmen auch drin vorkommen.
Amelie rennt ist der Titel und jeder, der sich ein bisschen mit Film auskennt, denkt wahrscheinlich unweigerlich, also mir ging so an Lola rennt. Ist das so gewollt?
Das ist nicht so gewollt, das hat sich so ergeben. Also tatsächlich gibt's, also die Amelie, die rennt ja immer weg, vor sich, vor dem Leben vor allem. Und das war dann einfach so gegeben, dass dieser Titel sich so aufgedrängt hat, Amelie rennt.
In der Urfassung hat die Geschichte, glaube ich, anders geheißen.
Da hieß sie Alpen brennen, weil die hochgehen zum Feuer, wo es brennt, also da brennen die ganzen Alpen. Und da, aber Alpenbrennen hört sich natürlich auch so ein bisschen sehr nach Bergfilm an. Und ja. Amelie rennt. Es ist einfach schön, diese Amelie, die ja so eine fetzige Figur ist, auch im Titel zu haben, ja, weil die so eine Identifikationsfigur ist.
Also außer dass die Hauptdarstellerinnen im einen wie im anderen Film rennen, warum auch immer, gibt es wahrscheinlich wenig Gemeinsamkeiten. Vielleicht noch eine, dass Sie nämlich mal vor 17 Jahren mittlerweile an der Seite der Lola-Darstellerin Franka Potente auch vor der Kamera gestanden haben. In Der Krieger und die Kaiserin.
Genau, die Franka, genau.
War das Ihre letzte Rolle vor der Kamera?
Nee, ich habe noch mal einen anderen gespielt, in Totem. Das war ein Film, der auch in Venedig lief. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe so viel zu tun in meiner Schreibarbeit und dass ich merke, ich habe gar nicht so viel Zeit da am Drehort abzuhängen. Das ist ehrlich, ich bin ganz zufrieden mit dem, was ich jetzt mache.
Amelie ist Ihr erster Kinder- und Jugendfilm. Wollten Sie einfach mal was anderes machen?
Das hat sich so ergeben. Ich habe den Produzenten getroffen, der sehr viele Jugendfilme macht, der Rico Oscar und die Tiefer Schatten und so macht. Und wir haben uns unterhalten und wir fanden beide, es fehlt so ein Abenteuerfilm für Kinder. Und ich habe gedacht, es müsste auch noch so ein bisschen eine Screwball-Comedy-Sache haben, also dass man lacht und dass die zwei sich anfetzen. Und ja, wie man das dann so macht, dann habe ich noch ein bisschen von dem Drama meiner eigenen Tochter eingebaut, die Asthma hatte. Und dann wird das so ein gutes Potpourri, sage ich mal. Ich schreibe für Kinder nicht anders als für Erwachsene.
Ihr neuer Film Amelie rennt läuft seit gestern bundesweit in den Kinos. Amelie ist ein 13-jähriges Mädchen, stur, frech, mutig und vor allem asthmakrank. Sie hat einen lebensbedrohlichen Anfall und dann entscheiden die getrennt lebenden Eltern, okay, du kommst jetzt in eine Spezialklinik nach Südtirol in die Berge. Was Amelie überhaupt nicht gefällt, also haut sie ab, aber nicht runter ins Tal, sondern hoch auf die Berge und dort trifft sie den jungen Bart und dann beginnt das Abenteuer. Mehr sollten wir eigentlich nicht verraten, oder?
Nee, wir können auch verraten, dass es sehr lustig ist, weil es hört sich ja alles immer so dramatisch an.
Das stimmt. Ja. Sie haben ja schon gesagt, dass es viel zu lachen gibt. Was sollen Kinder und Jugendliche mitnehmen, wenn sie sich diesen Film angucken?
Ich bin überhaupt nicht pädagogisch unterwegs.
Ja, die Frage klingt jetzt pädagogisch. Aber trotzdem sagt man ja hinterher, oh, jetzt war ich in dem Film drin und hey, und das hat mich jetzt berührt. Und
also ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist. Sie hatten doch sicher auch einen Film in der Jugend, der Sie sehr geprägt hat. Ich hoffe, dass das ein Film ist, der ein paar junger Seelen prägt, im Sinne von eine Identifikation mit einer Frauenfigur, die anders ist. Ja, ich sage immer, für mich ist das die neue Generation von Mädchen, die können Stöckelschuh und Bohrmaschine. Ja, die sind durchsetzungsfähig und aber trotzdem irgendwie so, ja, können beides. Ja.
Und Amelie ist so eine.
Ja. Vielleicht mehr Bohrmaschinen. Nein, die kann auch Stöckelschuhe. Jedenfalls hat die, ich glaube, man kann sich sehr gut mit den beiden, auch mit dem Bart, identifizieren. Und es hat so ein archaisches Ding, wo man gern mitgeht. Ja. Und ich glaube, wenn, dann möchte ich gerne die einfach unterhalten und dass sie rausgehen und sagen, ja, die Amelie, so möchte ich sein.
Aber es ist jetzt, ohne wirklich pädagogisch sein zu wollen, schon ein bisschen auch die Botschaft mit dabei, sei mutig, trau dir was zu.
Sei mutig, trau dir was zu, aber auch, wenn du eine Schwäche hast, die du nicht haben willst, irgendwann musst du dir helfen lassen. Sonst kommst du nicht auf den Berg. Du musst dir helfen lassen.
Aus der Sicht der Eltern gibt es da aber schon auch Situationen, wo einem der Atem stockt. Also wo Amelie verschwunden ist und die Eltern kommen sofort in die Berge gereist aus Berlin und dann wird die Jacke des Mädchens gefunden und die sterben natürlich Todesängste aus.
Ja? Naja, Eltern haben es immer schwer.
Weiß Gott.
Also als Eltern kann man ja nur beten, im Grunde genommen. Bei so einem Mädel auch.
Sie haben das vorhin schon mal angedeutet. Wer oder was hat Sie inspiriert, so einen Stoff zu verfilmen? War das die Geschichte Ihrer eigenen Tochter vor allem?
Naja, das Vorbild für Amelie ist meine Tochter, die Emma. Die Emma war immer schon genau so. Also sie hatte Asthma und ist ein sehr durchsetzungsfähiges Wesen und hat sich sehr geschämt für diese scheinbare Schwäche. Ist ja eine Krankheit, wo du plötzlich nicht das machen kannst, was du machen willst. Und eine verheimlichte Krankheit, wo du dann sprähst, irgendwie, dass keiner guckt und so. Und das hat nicht in ihr eigenes Weltbild von sich selber gepasst. Und gleichzeitig war sie immer sehr mutige. Und wir selber, da gibt es eine Szene, wo die Eltern so mit dem Strohhalm atmen müssen, sehr witzig. Genau das habe ich mit meinem Ex-Mann zusammen erlebt bei der Klinik. Und die Szene in der Klinik damals, wo wir das selbst erlebt haben, war schon so absurd, dass ich dachte, da muss man mal einen Film draus machen.
Also dieses am Strohhalm saugen, um mal zu erleben, wie das für einen Asthmakranken ist, der einfach nicht richtig Luft bekommt, der saugen muss und es kommt nicht genügend rein in die Lunge.
Genau, die kriegen einen Strohhalm in den Mund. So eng ist halt die Atemröhre von einem Asthmakranken. Die Nase wird zugemacht und dann muss man eine Minute da atmen. Das ist anstrengend.
Amelie wird wunderbar gespielt von der 14-jährigen Schauspielerin Mia Casolo. Haben Sie die mit ausgesucht?
Die Mia Casolo, die habe ich mit ausgesucht in dem Sinne, dass ich gesagt habe, ich schaue mir alle an, ich rede mit. Weil das war ja sehr wichtig. Wir haben ja, sag ich mal, 70% der Zeit nur zwei Darsteller, die durch die Natur laufen und sich da die Worte um die Ohren hauen. Das musste sitzen. Und wenn da das nicht geklappt hätte, wenn wir da nicht die Mia gefunden hätten, dann wären wir ganz schön aufgeschmissen gewesen. Und die Mia ist klasse. Also die ist wirklich toll.
Als ich mir den Film letzte Woche angeschaut habe, dachte ich mir, ich kenne die irgendwoher, wusste aber zunächst nicht woher. Seit gestern Abend weiß ich's. Im ZDF läuft nämlich das Pubertier. Ja, also nach dem Buch von Jan Weiler als Serie. Und da spielt sie auch die Hauptrolle. Haben Sie sie da auch schon gesehen?
Da habe ich sie noch nicht gesehen. Ich glaube, das haben die auch nach uns gedreht. Das ist, die Mia, ich meine, ich würde die überall besetzen. Die ist einfach, also für mich ist die ein upcoming Star. Die ist klasse.
Wie viel steckt nicht nur, wie bereits gehört, von Ihrer Tochter, sondern von Ihnen selbst in Amelie, in dem Mädchen, das wegrennt?
Naja, der Stamm fällt nicht weit vom Apfel, ne?
Der Stamm fällt nicht weit vom Apfel, ja.
Also ich bin sicher auch trotzig, widerborstig manchmal. Ich glaube, mein Mann hat sehr gelacht bei dem Film, weil also das ist ja auch so eine archaische Frau-Mann-Geschichte fast, wie die beiden miteinander umgehen und sich durchsetzen und freundlich bekämpfen. Ich glaube, da ist auch viel von mir drin.
Und vor allem sind Sie auch weggerannt. Sie haben Anfang der 1980er im Alter von 15, 16 fluchtartig Deutschland verlassen, weil Sie den Rummel nach Ihrem ersten Film als Schauspielerin, der dann zum Kultfilm geworden ist, Christiane F., Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, einfach nicht mehr ausgehalten haben. War das auch im Nachhinein betrachtet gut so, wegzurennen, abzuhauen?
Absolut. Das war das einzig Wahre. Also ich bin da sehr dankbar meinem früheren Ich gegenüber, dass sie das gemacht hat, weil das war wirklich nicht zum Aushalten. Berlin war gepflastert mit Postern mit meinem Gesicht und aber dem Namen Christiane F. Also das kriegt ja auch keiner auseinander. Und was kann man da machen? Ich war 15, ich hatte noch nicht mal einen Mofa-Führerschein. Ich musste öffentlich fahren. Da fällt einem nichts ein. Da fällt einem nur ein weg und zwar schnell.
Wir haben vorhin schon mal kurz über die Ängste der Eltern gesprochen. Wussten Ihre Eltern, dass Sie nach London abgehauen waren?
Ich denke, ich habe es Ihnen gesagt.
Sie denken?
Ja, ich weiß es nicht.
Ehrlich, Sie wissen das nicht mehr?
Mein Papa kann ich nicht mehr fragen, meine Mama kann ich mal fragen. Ich denke, ich habe es Ihnen gesagt, ja.
Wie groß war damals die Gefahr, dass Sie in dieser Zeit in England möglicherweise abdriften?
Ich glaube, ich habe immer schon einen ziemlich starken, irgendwie eine starke Mitte gehabt. Also, dass ich abdrifte, war nicht gefährlich.
Aber Sie haben Platten geklaut.
Ich habe Platten geklaut, um mich zu ernähren und weil ich es auch irgendwie cool fand, ehrlich gesagt, weil es irgendwie so eine wilde Zeit war. Das war so, ich sag mal, nach Punk, Anfang der 80er, London irgendwie, London is calling, ja, und die anderen, bei denen ich gewohnt habe, haben das gemacht. Ich habe es dann auch gemacht. Ich musste mich auch ernähren. Also es war so, dass ich an mein tatsächliches Geld gar nicht so rangekommen bin direkt. Das habe ich erst mit 18 gekriegt. Ja, also ja, mit dem Plattenklauen, das wollen wir nicht übertreiben. Ich bin auch ein ängstlicher Mensch. Ich habe nicht so viele Platten geklaut. Ein paar.
Okay. Nach einem Dreivierteljahr London sind Sie dann in Paris gelandet und haben dort als Model gearbeitet. Mit welcher Erfahrung?
Ich kann es keinem empfehlen.
Warum nicht?
Ist ja eigentlich, also von außen gesehen immer sehr hübsch alles, aber von innen gesehen ist es sehr viel Arbeit, sehr anstrengend, sehr menschenunwürdig, habe ich es erlebt. Austauschbar, du bist wirklich nur der äußere Hille, du bist einfach ja, das Mädchen, das kenne ich vom Namen teilweise gar nicht. Ja, und also ich konnte damit nicht so gut umgehen, dass das alles so austauschbar war.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute. Wir nehmen uns die Zeit.
Nadja Brunkhorst war 13 Jahre alt, als 1980 eine Frau vom Film auf dem Schulhof in Berlin auftauchte und fragte, möchtest du bei einem Casting mitmachen? Was haben Sie geantwortet?
Na, sie hat original gesagt, wir brauchen noch dünne Mädchen für einen Film, willst du zum Casting kommen? Ich habe gesagt, wenn es sein muss. Schön Vorpoolparterre.
Okay, und dann waren Sie mit dabei?
Naja, das war dann schon noch ein längerer Prozess, weil ich war ja viel zu jung. Ich war 13. Die haben eigentlich eine 15-Jährige gesucht. 13 ist so ein Alter, wo man nicht so gut drehen kann, weil da sehr von den Drehauflagen ist die Zeit sehr beschränkt. Die wollten eigentlich eine Ältere. Ich sollte erst die Schwester spielen und habe mich dann aber scheinbar von Castingrunde zu Castingrunde immer weiter nach vorne gespielt.
Und schon hatten Sie die Hauptrolle in Christiane F., das drogensüchtige Mädchen vom Bahnhof Zoo. Das Buch war schon Kult, der Film ist es dann auch ganz schnell geworden. Wundern Sie sich heute mit dem Abstand einiger Jahrzehnte, mit welcher Selbstverständlichkeit Sie im Film heftigste Szenen gedreht haben?
Das werde ich immer wieder gefragt und ich sage immer wieder, es hat mir Spaß gemacht, das versteht auch keiner.
Das klingt schräg erstmal.
Es klingt erstmal schräg, aber es ist halt so, du weißt schon sehr genau, dass du nur spielst. Du hast ja drumherum 30 Leute, die dich beschützen. Danach gehst du wieder in deinen Wagen, kriegst einen heißen Kakao. Du bist ja nicht in der Realität der Christiane drin. Und daher hat es mir einfach sehr, sehr großen Spaß gemacht, diese Extreme meines Charakters, die ich scheinbar hatte, auszuleben in alle Richtungen.
Aber trotzdem muss man natürlich fragen, wie konnten Sie Herointrips, Entzüge glaubhaft darstellen, ohne jemals was mit Drogen zu tun gehabt zu haben?
Da wurden mir die Symptome erklärt und dann habe ich es gemacht. Und
dann haben Sie es einfach gemacht.
Das nennt man die erste Naivität.
Kaum lief der Film, brach alles über Sie herein. Sie waren überall plakatiert, haben Sie vorhin schon erwähnt. Ganze Schulklassen haben Sie verfolgt, denn ab diesem Moment waren Sie nicht mehr Nadja Brunkhorst, sondern Christiane F. Hatte Sie irgendjemand auf diese mögliche Situation vorbereitet?
Das war damals einfach eine andere Zeit. Da gab es noch nicht so ein Agentensystem, so eine Schützungsfunktion, die es heute gibt. Die Mia Casalo von meinem Film, die wird rundum geschützt. Nein, es hat mich keiner darauf vorbereitet. Es weiß nicht, ob jemand gedacht hat, dass es so ein Erfolg wird. Es hat ja die ganzen 80er Jahre geprägt, dieser Film. Und ich war natürlich auch schon so ein bisschen, ich war so ein bisschen sauer auf die Filmleute, dass die jetzt alle wieder weg waren. Also es war ja so eine schöne Zeit für mich. Und plötzlich sind alle wieder weg und dann dauert es ein halbes, dreiviertel Jahr und dann kommt es ins Kino und ich war so ein bisschen, lasst mich alle in Ruhe. Das habe ich wohl auch nachdrücklich zum Ausdruck gegeben. Und das hat dann aber zur Folge gehabt, dass ich da mit dem Ruhm und der Situation sehr alleine war.
Stimmt die Geschichte, dass Sie, als Sie in dieses berühmte schwarze Loch dann gefallen sind, zu den Drehorten zurückgegangen sind, um sich diese Einsamkeit, die Sie fortan erlebt haben, wieder zu vertreiben und sich das zu holen, was da 3 Monate los war?
Ich war einmal dann am Kurfürsten, an der Kurfürstenstraße und habe da geguckt und habe so mich da nochmal angedockt und dann aber gemerkt, das ist tatsächlich nicht mein Leben. Also das ist, mein Leben ist dann doch ein ganz anderes. Ich bin dann eher, habe dann gemerkt, ich muss weg.
Sie sind dann abgehauen, haben wir schon drüber gesprochen. Der Ruhm hat einen hohen Preis, aber er hat auch seine schönen Seiten. Sie haben nämlich bei den Dreharbeiten keinen geringeren kennengelernt als David Bowie.
Ja.
Wie kam es dazu?
Ich kannte David Bowie damals noch nicht. Ich hatte nicht die Platten bei mir zu Hause. Ich war ja 13, war vielleicht ein bisschen früh. Und wir wollten ihn ja unbedingt, also die Produzenten, ihn im Film haben. Er hat ja die ganze Musik geprägt und dann gab es das Konzert. Aber Bowie hat kein Konzert zu der Zeit in Deutschland gemacht, sondern dann mussten wir nach New York fliegen, wo er gerade Theateraufnahmen hatte. Und haben dort ein Konzert inszeniert und ich konnte ihn da privat kennenlernen. Auch mal auf seinem Schoß sitzen für Fotos.
Ja,
im Nachhinein sage ich, was? Was habe ich da gemacht? Ja.
Welchen Eindruck hatten Sie von David Bowie?
Was war es das war ein besonderer Tag, weil das war der Tag, an dem John Lennon erschossen wurde. Und David wollte eigentlich gar nicht auftreten, was ich total verstehe. Wir waren alle ein bisschen durcheinander. In dem Sinne ging das auch alles sehr schnell mit der Fotosession und auch dem Drehen. Aber es war, der David ist einfach ein wunderbarer Mensch gewesen. So, also der kommt rein und du fällst um, sage ich mal so. Also eine Ausstrahlung, Wahnsinn.
Sie haben in der letzten Stunde eindrücklich erzählt, wie danach alles über Sie drüber gerollt ist und wie unmöglich es für Sie war, diese Öffentlichkeit, diesen frühen Ruhm zu verarbeiten. Wie war es dann Jahre später, nach London und nach Paris, wieder nach Deutschland zurückzukommen?
Oh, sehr gut. Ich bin ja sowas von Deutsch. Das merkt man erst, wenn man irgendwie im Ausland ist. Nein, also ich bin sehr gerne wiedergekommen. Ich bin nicht nach Berlin zurückgegangen, bewusst, weil in Berlin mich dann doch viele vermuten, sage ich mal. Ich war dann lange in einer anderen Stadt, bin noch in einer anderen Stadt. Und na, mir geht's hier sehr gut, muss ich sagen. Also
nach diesem kurzen Auslandsaufenthalt haben Sie in Bochum Schauspiel studiert, standen dann auch wieder vor der Kamera, haben allerdings auch schnell angefangen, Drehbücher zu schreiben. Wollten Sie einfach fortan lieber hinter der Kamera sein?
Das muss man so ein bisschen unterscheiden. Also ich sage immer, vor der Kamera ist eine andere Form von Intelligenz. Du musst dich hingeben, du musst offen sein, was ich auch mit erster Naivität beschrieben habe bei Christiane F. Du musst dich aufmachen und du musst ins volle Vertrauen springen, dass du da richtig bist. Ich muss sagen, da war mein intellektueller Teil manchmal ein bisschen unterfordert. Und ich habe irgendwann gedacht, nee, jetzt will ich auch mal selber mir überlegen, was man denn alles machen kann. Und so bin ich dann zum Schreiben gekommen.
Sie haben mal gesagt, irgendwie habe ich mir meine Schauspielkarriere auch selbst verbockt. Wie haben Sie das gemeint?
Ich habe zu viel Nein gesagt, glaube ich. Also man muss sich so vorstellen, nach Christiane F. war mein Zimmer wirklich voller Drehbücher. 1 Meter mal 1 Meter, so Drehbücher. Keiner hat die mit mir gelesen. Ich konnte die überhaupt nicht aussortieren. Und was macht man, wenn man vollkommen überfordert ist? Man sagt Nein. Und das habe ich gesagt, ziemlich laut, ziemlich deutlich. Im Nachhinein finde ich es schade, weil ich habe gern gespielt. Hat mich halt keiner so richtig begleitet, sage ich mal. Ich hätte da eine gewisse Unterstützung gebraucht, auch Auswahl, dann hätte ich das sicher weitergemacht. Ja.
Wie lange hat es gedauert, bis Sie diese Geschichte verarbeitet und mit sich und der drogensüchtigen jungen Frau im Film Frieden gemacht haben?
Es hat eine Weile gedauert, aber jetzt bin ich wirklich da, wo ich sage, ich bin der Christiane, also der Original-Christiane, sehr, sehr dankbar, dass sie quasi diese Geschichte auch zur Verfügung gestellt hat, uns allen. Das ist ja ihr Leben. Und mir persönlich, weil es mich zu dem Beruf gebracht hat, der mir wirklich Spaß macht, nämlich Filme machen.
David Bennett, der kleine Oskar Mazzerath aus der Blechtrommel, hat hier in dieser Sendung vor ziemlich genau einem Jahr gesagt, dieser eine Film ist für mich Fluch und Segen gleichzeitig. Geht's Ihnen ähnlich mit der Christiane F.?
Ich sag immer, wenn ich dann auf dem Grabstein in Klammern Christiane F. draufstehen habe, dann ist es auch in Ordnung mittlerweile.
Ja?
Kann ich echt damit leben.
Okay, also bis der Grabstein kommt, vergehen noch locker 40, 45 Jahre und ich bin mir sicher, das
schauen wir mal, was wir da noch rocken.
Das steht bestimmt nicht hinten drauf.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute.
Mit der Schauspielerin und Drehbuchautorin Nadja Brunkhorst. Wann haben Sie die Kinder vom Bahnhof Zoo zum letzten Mal gesehen?
Wir hatten jetzt vor einem Monat in Berlin eine Aufführung im Zoopalast. Das war ganz toll. muss ich sagen. Die machen so Sachen, wo sie Filme über Berlin zeigen. Hat mich eingeladen zu kommen und das Kino war voll. Und das war wirklich für mich auch selber schön. Bin selbst drin geblieben, habe den Film bis zu Ende gesehen. War ganz toll.
Der Film wird nach wie vor auch noch an Schulen gezeigt, um Kinder und Jugendliche aufzuklären. Wie ist es dann für Sie, da mit dabei zu sein? Was sagen Sie denn Jugendlichen?
Die erste Frage, die ich immer stelle, sagt mal ehrlich, hat es euch angetörnt oder abgeschreckt?
Und welche Antwort kommt meistens?
Ich glaube, Sie sind nicht ganz ehrlich. Sie sagen immer abgeschreckt. Also man muss mal sagen, also es gibt halt, ich habe für mich festgestellt, wenn du drogenaffin bist, und das ist ja sehr viel früher im Leben angelegt als jetzt mit Jugendlich, ich glaube, das liegt eher in der Kindheit, die Anlegung da, dann kann dich dieser Film auch dahin ziehen. Ja? Schöne Musik, schöne Menschen, Gruppenfeeling. Ja? Wenn du nicht drogenaffin bist, dann schreckt es dich ab, klar. Aber das, ich will immer diese Diskussion eröffnen, wenn ich in der Schule bin. Und ich will dann auch mit denen reden, sag mal ehrlich.
Welchen Eindruck haben Sie von den Jugendlichen heute? Nehmen die genauso viele oder weniger Drogen wie damals oder heute einfach nur andere?
Da bin ich überhaupt kein Experte. Also ich weiß, dass wenn wir über Drogen reden, geht es ja nicht nur über Drogen, sondern ich meine, Internetsucht ist nicht zu verachten. Du bist genauso weg von den Menschen, wenn du den ganzen Tag im Internet hockst. Ich kann das nicht beurteilen. Da bin ich echt keine Expertin.
Wir haben ganz zu Beginn der Sendung schon mal über den pädagogisch erhobenen Zeigefinger gesprochen, den Sie in Ihrem aktuellen Film überhaupt nicht haben wollen. Haben Sie den manchmal bei den Kindern, wenn Sie dann doch merken, hoppla, da könnten ein paar dabei sein, für die es vielleicht mal kritisch werden könnte? Wie versuchen Sie denen auszureden, da abzurutschen?
Mit Pädagogik du kannst dir nichts ausreden. Du kannst Jugendlichen sowieso nichts ausreden. Nein, ich versuche einfach zu reden. Ich sage, was habt ihr für Fragen? Dann kommen so Fragen, wie war das da mit dem Kotzen? Wie ging das da? Und wie ging es mit den Spritzen? Und das beantworte ich eins zu eins. Und die ganzen Insider, sage ich mal, Behind-the-Scenes-Sachen. Und ich glaube, es geht einfach um Dialog. Immer. Also gerade bei Drogenprävention geht es um Dialog.
Sie haben vorhin schon gesagt, dass Sie der echten Christiane F. Dankbar dafür sind, dass Sie Ihre Rolle im Film einnehmen konnten. Blieb es dabei, dass Sie die echte genau einmal getroffen haben?
Ich habe sie einmal zufällig auf einem Konzert getroffen. Da war ich 16, da muss sie da 17 gewesen sein oder 18. Das war sehr zufällig und auch ungeplant. Und wir konnten auch beide nicht so richtig was miteinander anfangen. Dabei ist es geblieben, leider. Also ich bin dann durchaus offen, auch sie mal zu treffen. Aber das ist vielleicht auch gut so, dass wir das nicht weiterbringen. Weil es ist ihr Leben. Es ist ihr Leben. Ich habe es nur gespielt und ich habe ein anderes Leben. Und ja.
Aber wenn Sie sagen leider, dann haben Sie den Kontakt gesucht und haben versucht, sie noch mal zu treffen, mit ihr zu sprechen?
Nein, habe ich nicht.
Wissen Sie, wie es ihr geht?
Nein, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht mehr und nicht weniger als alle anderen. Und ich meine, es ist ihre Privatangelegenheit und ich will das quasi auch nicht so vertiefen. Ich glaube, so eine wirklich eine aktive Drogensucht ist einfach nicht leicht abzuschütteln. Und so oder so möchte ich nicht mit ihr tauschen.
Wie lange brauchen Sie, bis ein Drehbuch fertig und damit filmreife ist?
Das kann man so nicht sagen. Das sind ja mehrere Stufen. Du fängst ja an mit dem Exposé, hast eine Idee, Exposé sind 3 Seiten, dann gibt's ein Treatment, sind 20 Seiten, dann das Buch ist dann 100 Seiten. Das kannst du nicht sagen.
Dann nehmen wir einfach mal das Aktuelle. Amelie, der Film, der gerade im Kino angelaufen ist. Wie lange haben Sie dafür gebraucht?
Amelie Rent ging sehr schnell. 2 Jahre.
Okay. Mhm. Gut, wenn sie rennt, muss es schnell gehen.
Ja, nee, das ging. Dieser Film hat echt einen guten Stern. Läuft gut.
Haben Sie das Handwerk des Drehbuchschreibens richtig gelernt?
Ich bin Autodidakt. Also ich bin sowieso ein manischer Autodidakt. Ich bringe mir alles selber bei, ganz schrecklich. Aber das ist so. Nee, ich habe es einfach mir selber beigebracht.
Aber man kann das ja heute zum Beispiel an Filmhochschulen richtig lernen und studieren. Mhm. Ist das ein guter Weg?
Natürlich. Man kann da sehr viel lernen. Dann weiß man mal ein bisschen, wie es geht. Ich habe es halt so ein bisschen, sage ich mal, gefressen vorher schon. Ich habe ja sehr viele Filme auch gesehen, auch in der Kindheit schon. Also Drehbuchschreiben hat ja mehr mit Rhythmus zu tun. Eigentlich mehr mit Musik als weil es geht immer um den Rhythmus. Wann wird geschnitten? Wie sind die Dialoge? Das muss sehr rhythmisch geschrieben sein. Und für mich geht es weniger um die Beschreibung, was da alles so äußerlich stattfindet, wie die Wohnung aussieht oder so. Und das ist, eigentlich ist es mehr so wie Komponieren.
Also muss ein Drehbuchschreiber, abgesehen von seinem Handwerk, Musikalität zum Beispiel mitbringen?
Finde ich sehr wichtig. Ja.
Wie viel Geduld und Durchhaltevermögen gehören dazu?
Also manchmal denke ich, wenn ich rauskomme, ich war gerade irgendwie im Bergwerk. Es ist schon sehr, sehr anstrengend, wenn man den ganzen Tag intellektuell arbeitet. Aber auf der anderen Seite ist es was sehr, sehr Schönes. Man muss diszipliniert sein und dann taucht man halt ein.
Und jetzt müssen wir kurz mal eintauchen auf die Straße. Ines, bitte.
Es sind Kinder auf der Fahrbahn. Vorsicht auf der B294 Bretten-Pforzheim. Zwischen Bretten und Bauschlott sind Kinder auf der Fahrbahn.
Was ist schwieriger für Sie, ein Drehbuch für ein Krimi zu schreiben oder jetzt, was Sie zum ersten Mal gemacht haben für Kinder und Jugendliche?
Das sind zwei vollkommen verschiedene Sachen. Krimi ist mehr so, ich sage immer Mathematik. Wann wird der eine verdächtigt, entdächtigt? Das hat mehr so mit Logik zu tun. Und das normale Drehbuch hat sehr viel mit Emotionen zu tun.
Okay, und das heißt also, die Musikalität ist für ein Krimi-Drehbuch nicht so gefragt und nicht so wichtig?
Musikalität brauchst du für jedes
immer.
Drehbuch. Nein, der Film ist ja von Rhythmus geprägt. Wann wird geschnitten, welche Musik? Auch ist ja wirklich ein Metier, wo du alles vereinst. Auch Musik und Szenenbild, das sind ja, alle Künste sind vereint beim Film. Ja?
Sie haben auch Drehbücher für den Tatort in der ARD geschrieben. Wie hilfreich war es dabei, dass Sie den Kommissar auch persönlich gut kennen?
Das war mein Ex-Mann, Vater meiner Tochter, der Dominik Rake. Großer Spaß, weil ich ja weiß, wovor er auch zum Beispiel persönlich Angst hat. Und ich konnte ihn dann...
Die Angst reinschreiben.
Das Schöne ist ja, als Drehbuchautor spielst du ja so ein bisschen Gott. Ja, du nimmst deine Protagonisten. Jeder Protagonist muss ja was erleiden. Und du kannst sie in Situationen reinwerfen, wo du willst. So. Und das hat mir in dem Fall sehr großen Spaß gemacht.
Ich glaube, Sie haben zum letzten Mal vor 5 Jahren ein Drehbuch für Ihren Ex-Mann für den Tatort geschrieben. Das klingt danach, dass Sie sich trotz der Trennung immer noch gut verstehen.
Wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Für die Tochter auch hingekriegt. Bin sehr stolz auf uns. Wir sind wirklich gute gemeinsame Eltern.
Wir haben schon gehört, dass Sie auch mal eine Zeit lang in Ihrer Jugend in Paris als Model gearbeitet haben. Wir haben schon gehört, dass Sie nicht die allerbesten Erfahrungen gemacht haben. Wieso ist Ihre Tochter trotzdem auch zumindest mal für eine Zeit lang in diesem Beruf gelandet?
Weil ich ihr davon höchstmäßig abgeraten habe.
Aha, und wenn die Mutter was abrät, dann muss es die Tochter natürlich machen.
Ich habe ihr zugeraten, dass sie Basketball spielen soll. Das hat sie nie gemacht. Sie ist sehr groß und schlank. Nee.
Und welche Erfahrung hat Ihre Tochter gemacht?
Ich glaube, es hat ihr Spaß gemacht, aber sie hat auch bald gemerkt, dass es nicht ihr es ist. Also ihr hat es, glaube ich, mehr Spaß gemacht als mir.
Hm. Warum hat sie dann damit aufgehört und macht jetzt was anderes?
Sie ist jetzt Inneneinrichtungsdesignerin und die macht das einfach, das ist einfach ihre Leidenschaft. Also ich finde ja, jeder muss so seinen Platz finden und sie hat jetzt endlich ihren Platz gefunden, wo sie sich richtig gut fühlt und das ist, wenn sie Wohnungen einrichten kann, wenn sie Wandfarben bestimmen kann, das hat sie immer schon gemacht.
Was steht bei Ihnen als nächstes an? Ihr Film gerade ins Kino gekommen und ich nehme an, Sie haben schon Pläne für die nähere Zukunft.
Ja, wir sind jetzt gerade in der Finanzierung von einem Projekt, das heißt 2:1.
Das klingt nach einem Fußballergebnis.
Ja, oder der Umtauschformel von der DDR-Mark in die D-Mark.
Okay, also eine deutsch-deutsche Geschichte.
Eine deutsch-deutsche Geschichte, wieder eine Komödie. Man wird hoffentlich sehr lachen, eine Komödie über Kapitalismus und Sozialismus und wem gehört eigentlich das Volkseigentum?
Ist schon abzusehen, wann der Film in die Kinos kommt? Oder ist es ein Fernsehfilm?
Nein, ist Kino. Aber da muss ich die Leute immer enttäuschen. Es ist immer so ein langer Weg. Wir finanzieren jetzt, wenn wir Glück haben, drehen wir nächstes Jahr. Wenn wir wirklich Glück haben, ist er 2019 im Kino.
Okay, und Dreharbeiten gehen wann los?
Sommer, hoffentlich, nächstes Jahr. Ich weiß es nicht.
Die Schauspieler sind auch noch nicht gecastet.
Doch, die sind gecastet. Wir haben ganz tolle Schauspieler. Aber das sage ich alles nicht. Ihr müsst da wirklich.
Schade.
Ihr müsst warten. Ich kann das nicht so. Ihr werdet sonst so frustriert, weil es so lang dauert.
Gut, dann warten wir einfach noch ein bisschen ab.
Wartet.
Gucken auf den aktuellen neuesten Film von Ihnen nochmal am Schluss drauf. Amelie rennt, der jetzt in den Kinos läuft. Sie rennen jetzt demnächst auch aus dem Studio in die Stuttgarter Innenstadt. Da wird nämlich heute Nachmittag der Film gezeigt. Und Sie sind dann mit dabei.
Genau, heute um 16 Uhr. Wer mich treffen will, kann da hinkommen. Ich bin für ein Gespräch auch zu haben. Und der Film wird da laufen. Ich werde 2 Bücher verlosen. Wir haben Bücher geschrieben. Ich habe ein Buch geschrieben dazu auch. Also ein richtiges literarisches Buch. Und ja, wir werden hoffentlich Spaß haben. Viel lachen.
In den Innenstadtkinos. Und wenn das eine Nachmittagsvorstellung ist, dann kann man wahrscheinlich damit rechnen, an einem Freitagnachmittag, dass da vor allem Kinder und Jugendliche kommen, ne?
Es ist so, dass der Film auch schon bei Älteren gut ankommt. Neben mir saß in Starnberg vor kurzem zwei 60-Jährige, die haben die ganze Zeit gekichert und Händchen gehalten.
Das ist doch schön.
Ja.
Dann wird das heute Nachmittag so ähnlich sein.
Hoffentlich.
Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie trotz der Promotour, die Sie jetzt haben, das ist heute nicht der einzige Auftritt, da folgen noch viele, Zeit für uns hatten, 2 Stunden in SWR 1 Leute zu kommen. Das war Nadja Brunkhorst. Ich wünsche Ihnen alles Gute und...
Ja. Ich war sehr, sehr gern hier.
Dankeschön, hat mir auch Spaß gemacht.
Eins gehört.